Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 31. März 2026. Schön sind Sie da. Macht euch keine Sorgen, bald ist Ostern, das christliche Fest der Auferstehung und der Erlösung. Das ist der Kern des Christentums und dahinter steckt natürlich eine knifflige theologische Diskussion, die ich im Verlauf dieser Woche in Erinnerung rufen möchte aus protestantischer, aus reformierter Sicht in der Optik des eminenten Basler Religionswissenschaftlers. Das ist natürlich das falsche Wort. Ich habe es nur verwendet, um eine Abwechslung hinzukriegen. Des großen Basler Theologen, muss es natürlich heißen, Karl Barth, der auch ein provokativer, ein pointierter und ein sehr heiterer Denker war, einer der ganz großen Gelehrten des 20. Jahrhunderts. Ihn würde ich auf die gleiche Stufe stellen wie einen Josef Ratzinger, der später dann auch noch Papst wurde. Das ist natürlich unserem Schweizer Karl Barth verwehrt geblieben. Krieg im Nahen Osten, Iran. Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla hat sich in die außenpolitische Pole Position seiner Partei manövriert durch seine konsequente Absage an eine Einmischung in dieses Kriegsgeschehen. Er geht noch weiter. Er hat den Gedanken des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den dieser der Zeitung Telegraph, neuerdings im deutschen Besitz gemacht hat, übertragen, nämlich Trumps Gedankenspiel. Viele von unseren Zuschauern sind ja der Auffassung, er habe keinen Plan. Es wäre also falsch, hier von einem Plan zu sprechen. Aber es sind Gedanken, es sind Assoziationen, die er da geäußert hat. Trump jedenfalls denkt darüber nach, die Soldaten abzuziehen aus der Bundesrepublik. Ob er auch seine Basen, seine Militärstützpunkte verschieben würde, das ist offen, das ist sicherlich zu bezweifeln. Aber Chrupalla als konsequenter Unabhängigkeitspolitiker hat gesagt, jawohl, er würde das begrüßen. Er fände das eine großartige Idee. Die Amerikaner könnten endlich nach Hause gehen und Deutschland dürfe sich auf keinen Fall an diesem Krieg beteiligen. Das Beispiel hat er Spanien gebracht. Die Spanier, die ja den Amerikanern die Benutzung ihrer Basen verwehrt hätten und jetzt könnten ihre Schiffe durch die Straße von Hormuz gleiten, unbehelligt mit den entsprechenden Waren. Und das ist, meine Damen und Herren, die ganz entscheidende Diskussion. Und hier ist Tino Chrupalla sozusagen das Symptom dessen, was wir ja beobachten, nämlich die Rückkehr der nationalen Interessen. Und das ist ja ein Giftschrankthema par excellence in Deutschland. National, das darf man in gewissen Kreisen gar nicht sagen, ist ja auch verständlich angesichts der Geschichte und der schweren Belastung auch nationaler Narrative und nationaler Symptome. Und da gilt es, die Leidenserfahrung, die historische Erfahrung der Deutschen ernst zu nehmen und nicht einfach so schnell darüber hinweg zu galoppieren. Aber umso interessanter ist es ja, dass jetzt von Seiten der bürgerlichen Opposition, der liberal-konservativen Opposition, der AfD hier eine ganz andere Diskussion kommt, sozusagen der Griff in den Giftschrank, natürlich durch eine ostdeutsche Sensibilität geprägt, die nicht durch die EU-Bindung, durch den Vaterlands-EU-Ersatz geprägt wurde. Und darüber müsste man eine Diskussion, da müsste eine die Debatte stattfinden. Aber in Deutschland ist momentan das Problem da, dass die Öffentlichkeit in so gewisse Blasen, Sektoren, man könnte auch sagen, in Bezirke zerfallen ist, in denen in sich unter Gleichgesinnten zwar so getan wird, als finde eine Diskussion statt, aber das Entscheidende, was eine Demokratie eigentlich auszeichnen sollte, dass eben die Blasen auch interblasenmäßig kommunizierten, das ist im Moment nicht so gegeben. Wir beobachten da also mit aller laienhaften Oberflächlichkeit gewissermaßen den Rückfall Deutschlands in eine Art diskursive Stammesgesellschaft. Das müsste aufgearbeitet werden von einem Denker, von einem Kommunikationsforscher, wie es Jürgen Habermas war. Aber Jürgen Habermas ist ja gerade von uns gegangen im biblischen Alter. Trumps größter Gamble, nehmen wir einfach das Öl. Ist auch interessant jetzt, die immer wieder neuen Facetten und Einfärbungen der strategischen Ausrichtung der amerikanischen Regierung, der Staatsführung. Das ist das Thema weltweit. Trump erklärte gegenüber der Financial Times, seine Präferenz, seine Vorliebe sei es, das iranische Öl zu übernehmen. Und er vergleicht dies mit der US-Militäroperation in Venezuela, wo die USA faktisch die Kontrolle über die Ölindustrie übernahmen. Gleichzeitig, dem Wall Street Journal zufolge, erwägt Trump eine Militäroperation um das angereicherte Uran, es soll sich da um mehrere hundert Kilo handeln, aus dem Land zu nehmen, beziehungsweise diese Bestände dingfest zu machen. Da sagen ja Experten, ich gehöre nicht dazu, dass dieses bereits auf etwa 60% angereicherte Uran innerhalb einer Woche scharf gemacht werden könnte für Atombomben. Zwar beteuert die Mullah-Regierung, sie wolle das nicht. Gleichzeitig hat sie diese Atomanreicherungsanlagen sehr geheim, clandestin, in unterirdischen Bunkern angelegt. Da ist natürlich das gegenseitige Vertrauen zwischen Israel, Iran, Amerika vergiftet. Und diesen gordischen Knäuel sozusagen moralisch zu entflechten, das traue ich mir nicht zu. Deshalb mache ich mir da kein Narrativ der einen oder anderen Seite zu eigen. Allerdings versuche ich immer wieder aus unterschiedlicher Optik die verschiedenen Blickrichtungen hier darzustellen, die schweizerische neutrale Sicht des verstehenden oder um Verstehen bemühenden Zeitgenossen. Der Preis des Öls ist seit Kriegsausbruch in dieser Form um 50% gestiegen. Der stärkste Monatsanstieg aller Zeit. Der bisherige Rekord von 46% stammt aus dem September 1990, als Saddam Hussein, wer erinnert sich noch an ihn, in Kuwait einmarschierte. Das ist kein normaler Krieg, den wir da sehen, sofern es normale Kriege überhaupt gibt. Das ist ein Ressourcenkrieg von Seiten der Vereinigten Staaten, aber es ist auch ein existenzieller Krieg von Seiten Israels. Da sind unterschiedliche Motive, unterschiedliche Zielsetzungen am Werk und daraus resultieren natürlich all die Widersprüche, die international auch sehr stark zu reden geben. Wer profitiert am Ende? Sind es die USA, China und Russland, vor allem die letzten beiden, die eben nicht von dieser Energiemehrenge, von dieser Rohstoffmehrenge am meisten profitieren? Wem schadet das Ganze? Vor allem auch die gestoppten Düngertransporte. Das hat natürlich Langzeitwirkungen, auch mit inflationärer Tendenz. Das sind die Fragen, die da entsprechend aufgearbeitet werden müssen. No Kings, 8 Millionen auf der Straße, amerikanische Demokratie, wie sie leibt und lebt. Das Gegenbild zum Krieg, ein kraftvolles. Beim dritten No Kings Protesttag nahmen nach Schätzungen der Veranstalter mindestens 8 Millionen Menschen an über 3.300 Veranstaltungen weltweit teil, von New York bis London, von Dallas bis St. Paul. Das Weiße Haus bezeichnete die Proteste als Trump Derangement Therapy Sessions. Also das wären die Trump-Verblödungssyndrom Therapiesitzungen. Und historisch Bruce Springsteen, der berühmte Rockmusiker und bekennende Trump-Gegner, übrigens auch Robert De Niro, der sich in letzter Zeit stärker auf seine Abneigung, auch seine leidenschaftliche Abneigung gegen Trump konzentriert und weniger aufs Schauspiel. Der trat auf, Bruce Springsteen, in St. Paul und spielte Streets of Minneapolis, ein Lied, das er für die Opfer der tödlichen Schießereien durch Bundesagenten im Winter schrieb. 8 Millionen Menschen, das ist mehr als die oder bald so viel wie die Einwohnerzahl, ein bisschen weniger als die Einwohnerzahl der Schweiz. Was könnte eigentlich uns dermaßen auf die Straße bringen? Ist das ein Vitalitätszeichen der Demokratie oder auch einfach eine Freizeitbeschäftigung derer, die es sich leisten können, demonstrieren zu gehen? Vermutlich macht man es sich mit der letzten Einschätzung zu leicht. Hormuzschock trifft Deutschland und Österreich direkt. Bei dem Ölpreis von $150 pro Barrel, nicht ausgeschlossen, würde das deutsche BIP 2026 um 0,5% und 2027 um 1,3% sinken. Das wäre ein Schaden von über 80 Milliarden Euro über 2 Jahre, laut Institut der deutschen Wirtschaft. Und die Inflation bei $100 pro Barrel liegen die deutschen Verbraucherpreise 2026 um rund 0,8% höher, mit Folgen für Transport, Heizung und die gesamte Produktionskette. Heute steht der Brent-Ölpreis bereits bei über $111. Experten sind sich einig, der größte Unsicherheitsfaktor ist die Zeit. Wie lange diese Krise andauert, ist völlig unklar. Und das ist die entscheidende Variable. Der Traum von der Energieunabhängigkeit, den man ja in Deutschland mit einer geradezu preußischen Versessenheit, Sie verzeihen diese Wortbildung, zelebriert, ja, durchgestiert hat. Dieser Traum löst sich auf und man wird mit den harten Fakten der Wirklichkeit konfrontiert. China, der ruhige Gewinner im Chaos. Während der Westen mit dem Irankrieg beschäftigt ist, zieht China seine eigenen Fäden. China war das einzige Land, das den US-Zollmaßnahmen nach dem Liberation Day erfolgreich widerstand, durch Eskalation und seinen Griff auf seltene Erden, was die USA schließlich an den Verhandlungstisch zwang. Gleichzeitig mit dem neuen 15. Fünfjahresplan 2026 bis 30 setzt Peking auf technologische Eigenständigkeit, Digitalisierung und den Ausbau des Binnenmarkts mit dem niedrigsten Wachstumsziel seit Jahrzehnten, 4,5 bis 5%. Früher hat man gesagt, wenn sie nicht 8% haben, dann fängt es an zu vibrieren im Reich der Mitte. Sie müssen sich vorstellen, der größte Stress von Xi Jinping besteht darin, diesen gewaltigen Riesenkörper von China zusammenzuhalten. Über Jahrhunderte war dieses Land von inneren Wirren und auch Zerklüftungen, von Spaltungen verheert und versehrt. Und die größte Hölle haben die Chinesen in den letzten 100, 150 Jahren durchgemacht. Unter massiver westlicher Beteiligung. Die westlichen Kolonialmächte haben dort Opiumkriege geführt. Boxeraufstände hat es gegeben. Die ganzen Einmischungen und als Folge davon diese Gewaltaufbäumung, dieses Gewaltsexperiment des Kommunismus durch Mao Zedong, der eben mit diesem Instrument auch die Fremdherrschaft abgeschüttelt hat und so sich sozusagen zu einem Heiligen in der Geschichte dieses Landes verewigte. Allerdings wurde er zu einem Heiligen, der dann auch teuflische Züge annahm. Aber er blieb und er bleibt bis heute eine Identifikation die Figur des Zusammenhalts. Und das ist ganz wichtig, wenn man diese Länder anschaut, meines Erachtens auch mit Blick auf Russland, wenn wir vom Westen her das immer mit unseren Maßstäben messen. Ein Schweizer Politiker denkt die ganze Zeit darüber nach, vielleicht auch ein deutscher Politiker, wie kann ich schauen, dass die Wirtschaft läuft, dass die Leute nicht unzufrieden sind, dass der Sozialstaat seinen Verpflichtungen nachkommt, dass die Milch nicht sauer wird. In Russland und in China sind die Spitzenpolitiker, die natürlich mit eiserner Faust regieren, vielleicht regieren müssen, sind sie damit beschäftigt, diese gewaltigen Staaten, diese Ungetüme, diese Ungeheuer, diese Godzillas von Staaten innerlich zusammenzuhalten. Das ist der Stress, den sie haben. Darum kann es Putin nicht zulassen, dass die NATO in seinem Einflussgebiet einfach vormarschiert. Das würde als dermaßen Zeichen von Schwäche interpretiert werden, dass ein ganzes Staatsgebäude ins Wanken kommt. Und darum ist die russische Paranoia in diesem Sinn auch aus ihrer Sicht berechtigt, nämlich, dass es die NATO tatsächlich darauf angelegt hat, eben diesen russischen Riesen ins Wanken zu bringen, weil da ein paar Verrückte in Washington der Auffassung sind, man müsste an Russland das Beispiel Jugoslawien wiederholen. Oder, das hat man mir ganz direkt auch gesagt, mit hohen Militärs, es aufzuteilen, Russland wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähnliche Absichten scheinen die einen oder anderen auch mit Blick auf China zu verfolgen. Und das ist brandgefährlich. Und natürlich stellt sich die Frage auch mit Blick auf den Nahen Osten, was haben jetzt eigentlich all diese westlichen Interventionen dort gebracht? Sie haben den Islamismus heraufbeschworen, gerade auch im Iran. Die Regierung Mossadegh in den 50er Jahren, dieser Staatschef, der gesagt hat, wir geben doch nicht einfach unser Öl da den Amerikanern, den Briten, den Westlern. Wir wollen diese Erdölindustrie selber kontrollieren. Wir wollen da nicht einfach immer an der Zapfsäule der anderen hängen. Wir wollen unabhängig sein. Das hat man dann brutal niedergewalzt. Ein zwangsverwestlichtes Regime da installiert. Und das ist natürlich auch ein Geburtshelfer, ein Brandbeschleuniger jener Mullah-Regierung geworden, die dann 1979 schließlich das Ruder übernehmen konnte, weil natürlich diese Islamisten auch eine Widerstandsbewegung waren, wie die Kommunisten damals, gegen diese zwanghafte Verwestlichung. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr kompliziert. Entschuldigt natürlich nicht, dass diese islamistische Regierung sich anmaßt, im Iran über das Existenzrecht Israels zu befinden und einfach die Position zu vertreten, diese Regierung muss weg, obwohl sie da demokratisch von den Israelis gewählt wurde. Das ist eine Vernichtungsdrohung, aber natürlich gibt es da auch wieder Ursprünge und Missstände, die eben im Wesen der westlichen Einmischung liegen. Und am Ende des Tages drängt sich der Schluss auf, ginge es der Welt vielleicht besser, wenn sich der übergriffige Westen da aus einigen Gebieten zurückzöge. Aber eben, wenn es so einfach wäre. Nochmal zurück zu China. Die Zahl der chinesischen Festlandfirmen, die an der Hongkonger Börse notieren, stieg 2025 von 30 auf 76, ein Anstieg von 153%. Wenn Amerika kämpft und Europa zittert, plant Peking die nächsten 10 Jahre. Das ist die eigentliche strategische Verschiebung dieser Wochen und eigentlich redet kaum jemand darüber. Dann habe ich ein Thema noch aufgespürt, das etwas ungewohnt ist in diesem Zusammenhang. Die Gen Z, also die Generation Z und der finanzielle Nihilismus, der Financial Nihilism. Wenn junge Menschen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich dann rechtzeitig aufs Deutsche wechsle, wenn junge Menschen aufhören zu sparen. Ein Thema mit großer Resonanz beim jüngeren Publikum ist die wachsende Financial Nihilism-Haltung der Gen Z. Und sie treibt immer mehr junge Investoren in riskante Anlagen wie Krypto und Prediction Markets, weil stagnierende Löhne, steigende Schulden und explodierende Immobilienpreise konventionellen Vermögensaufbau illusorisch erscheinen lassen. Ist das ein Trend? Ich würde eher sagen, es ist ein Symptom. Wenn eine ganze Generation das klassische Arbeiten, Sparen, Hausbesitzen, Modell aufgibt, was sagt das über unsere Gesellschaft? Und vielleicht steckt hinter dieser Neuorientierung auch etwas Befreiendes, eine Generation, die den Mut hat, die alten Spielregeln in Frage zu stellen, vor allem auch in dieser Osterwoche. Sind wir ja gehalten, die Lichtblicke in den Vordergrund zu stellen. Und ich habe das ja hier auch zum Ärger einiger unserer Zuschauer und Leser gesagt, dass wenn dieser gordische Knoten, dieser Knäuel da im Nahen Osten, wenn sich das immer noch mehr zusammenzieht und wenn alle merken, dass sie eben mit dem Kopf nicht durch die Wand kommen, vor allem die Amerikaner, aber die Russen haben das auch lernen müssen, obwohl sie militärisch die Oberhand haben gegen die Ukraine, aber so leicht wie sie sich das vorgestellt haben, ist nicht gegangen. Und auch diese Venezuela-Überfliegerpolitik da der chirurgischen Schläge, bei denen aber dann doch wieder Schulen und Spitäler in Mitleidenschaft gezogen werden. Mit dieser Politik kommt eben Trump anscheinend innerhalb nützlicher Frist auch nicht zum Ziel. Wobei man aufpassen muss, wir sind ungeduldig und klar, wir schauen mit Bangen und Sorgen auf den Ölpreis, aber gehen wir mal davon aus, dass all diese Kriege gerade den eigentlich überlegenen Mächten zeigen, dass es eben so einfach nicht geht, weil die Drohnen und all die Möglichkeiten technologisch, die man hat, dem Verteidiger eben sehr viel Vorteile auch zuspielen, dann könnte eben diese Einsicht in die Begrenztheit der eigenen Macht dazu führen, dass man am Schluss, und ich hoffe, das dauert nicht so lange, aus schierer Erschöpfung an den Verhandlungstisch gedrängt wird. Und ein Hindernisblock ist ja für mich dieses Mullah-Regime. Klar, auf der israelischen Seite gibt es auch ein paar religiös Verrückte, man muss das so sagen, mit Blick auf einige Minister in der Regierung Netanyahu, die er da einfach gewähren lässt mit den entsprechenden Problemen, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, im Westjordanland. Aber sie haben natürlich diese Fanatiker auch im Iran, mit ihren Vernichtungsdrohungen, die sie auch in die Praxis umzusetzen trachten. Aber das kann ja auch nicht die Staatsräson oder die heilige Pflicht einer großartigen Zivilisation sein, dass sie im Grunde die handlungsleitende Staatsidee auf der völlig verrückten Vorstellung der Auslöschung eines anderen, viel kleineren Staates aufbaut. Eines kleineren Staates, der ja keine Bedrohung für den Iran darstellt und auch nicht benutzt wird, um den Iran zu zertrümmern. Es sei denn, der Iran hält an diesen Vernichtungsdrohungen und Vernichtungsunternehmungen fest. Also auch da gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, dass alle Beteiligten irgendwie doch zur Vernunft kommen könnten. Und was mich optimistisch macht im Nahen Osten, wo man eigentlich nie optimistisch sein kann, ist dieses Phänomen, über das man kaum mehr redet, weil jetzt alles brennt, das Phänomen nämlich, dass die Araber, die es jahrzehntelang darauf abgesehen haben, wie heute die Iraner, diesen Pfahl im Fleisch, den Staat Israel, der das heilige Palästina, das die Muslime im 7. Jahrhundert in Besitz genommen haben, in den Tempelruinen der alten jüdischen Kultur, die noch von den Römern ausgelöscht wurde, und jetzt sagen konnten, jetzt sind wir der Chef, ihr seid in Ungnade gefallen da beim Allmächtigen, jetzt sind wir da am Steuerknüppel, über 1200 Jahre haben die Muslime regiert und jetzt werden sie einfach nicht mit der Tatsache fertig, dass natürlich aus ihrer Sicht ungerechtfertigt nach ungerechten Faktoren dieser Staat Israel seit eben 80 Jahren dort installiert ist. Und jetzt sage ich noch etwas aus der laienhaften Perspektive eines Schweizer Beobachters. Ich habe einfach manchmal den Eindruck, dass in diesen muslimischen Zivilisationen und muslimischen Kulturen es nur akzeptiert wird, wenn sie der Chef sind. Also wenn unter ihnen die Christen und die Juden arbeiten, Steuern zahlen, und ich nehme jetzt mal an, über diese 1200 Jahre der muslimischen Herrschaft im Nahen Osten, also nicht die vollen direktdemokratischen Mitwirkungsrechte hatten, wie wir sie in der Schweiz heute für selbstverständlich nehmen. Ja, dann sind ja die siegreichen Muslimanen, die siegreichen Mohammedaner, die sind ja ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass sich die Juden ihrer Herrschaft fügen, umgekehrt aber nicht bereit sind, einer anderen Religion sich zu unterwerfen, auch wenn eine UNO und andere Instanzen entsprechende Entscheidungen getroffen haben. Und ich wage jetzt einen kühnen Übersprung. Das ist ja eine Gefahr, diese Dominanzneigung, diese Dominanzveranlagung. Und ich sage das mit aller Selbstkritik und dem Blick auf die westlichen Übergriffigkeiten und die westlichen Dominanzansprüche. Wir sind da im gleichen Spital krank, könnte man sagen. Aber mit dieser Dominanzallüre treten ja auch Verfechter, Vertreter der muslimisch-islamischen Kultur in anderen Ländern auf. Bei uns, wenn sie sich nicht an die gesellschaftlichen Regeln halten wollen, wenn sie ihre Scharia-Rechtsordnung auch bei uns durchsetzen wollen und offensichtlich eben auch im Nahen Osten. Und das ist die Dimension, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber der Lichtblick ist eben, dass die arabischen Staaten, die über Jahrzehnte hinweg an der Zerstörung und Unterminierung Israels gearbeitet haben, eben nicht zuletzt dank der Vermittlung des amerikanischen Präsidenten Trump, das muss man ihm hoch anrechnen, dafür hätte er gleich zwei oder drei Nobelpreise, Friedensnobelpreise verdient, sicherlich mehr als Barack Obama, der gar nichts hingekriegt hat in dieser Hinsicht. Er hat es fertiggebracht, dass Juden und Araber im Nahen Osten Verträge abgeschlossen haben. Und dagegen haben sich dann natürlich die Iraner gestellt mit ihren Verbündeten. Und kann es nicht gelingen, hier einen Ausgleich zu finden? Im Moment sieht es nach dem Gegenteil aus, aber in der Weltgeschichte hat es immer wieder diese Momente gegeben des Umschlags, des Kipppunkts. Und ich weigere mich in der Osterwoche, diese Hoffnung aufzugeben, dass es hier nicht eben auch der Fall sein könnte. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Bitte schreiben Sie mir. Ich bekomme ja immer wieder mächtig aufs Dach, vor allem dann, wenn ich mich zum Nahen Osten äußere. Was auch immer ich sage, es wird immer als einseitig empfunden in die eine oder andere Richtung. Und vor lauter Differenzierung vergaloppiere ich mich vermutlich auch das eine oder andere Mal. Aber bitte schreiben Sie mir, sagen Sie mir, was Ihnen nicht einleuchtet, was ich noch bringen sollte. Wir entwickeln diese Sendung ja gemeinsam weiter. Sie sind alles. Hunderttausende von freien Mitarbeitern, sie sind die Schwarmintelligenz, und zwar nicht die künstliche, sondern die natürliche, auf die ich vertrauensvoll abstelle. Machen Sie es gut, bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.